Man muss ja eigentlich Doppel-Stuttgart sagen. Also
Was?
Stuttgart und Stuttgart.
Was?
Naja, nur der VfB und Alin Krauter.
Ja, machen wir jetzt gleich. Beim VfB ist ja jetzt so, verletzungsbedingt ist ja unser Stürmer jetzt die nächsten Wochen leider nicht mehr am Start. Das heißt, ich gehe tatsächlich schon wieder vom Relegationsplatz aus so langsam. Aber wir sprechen lieber über Golf.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Kalimera, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich war die Folge schon fertig. Eigentlich waren wir, also ich zumindest, eigentlich jetzt am Strand die nächsten Tage. Und dann wurden wir wie immer von der Aktualität, von der sportlichen Aktualität überrollt, muss man fast sagen. Und natürlich haben wir sofort wieder alle Mikrofone aus den Kellern rausgeholt. Eigentlich hätten wir jetzt ein bisschen Pause gehabt, weil wir hatten die Folge für heute oder für diese Woche bereits produziert. Nächste Woche können wir jetzt schon sagen, lieber Bernd, lieber Flo, haben wir einen sensationellen Gast, ein sensationelles Thema. Diese Folge wäre eigentlich jetzt veröffentlicht worden, aber kommt dann nächste Woche. Nächste Woche sprechen wir mal ganz ausführlich über die Lift-Tour, denn wir haben tatsächlich einen deutschen Caddy der Lift-Tour zu Gast, eigentlich auch Spieler, aber das werdet ihr dann alles nächste Woche hören. Da reden wir mal über Kohle, da reden wir mal über die Partys, da reden wir mal über diese alten, altgedienten Supergolfer, die ja laut unserer Vorstellung nur noch den teuersten Rotwein schon zum Frühstück sich jetzt auf der Lift-Tour reinballern, sich dann da ein paar Bälle um die Ohren schießen, um dann mit dem Learjet, auch wenn das Hotel nur 2 Kilometer entfernt ist, mit dem Learjet, das von außen und innen vergoldet ist, wieder zum Abendessen fliegen. Aber ist es so? Die Antwort nächste Woche. Jetzt habe ich euch ganz schön an die Wand gelabert. Hallo Flo, hallo Bernd, wie ist es zu Hause in Deutschland? Im kalten, herbstlichen Deutschland.
Hallo, es bekommt 17 Grad heute Mittag
hier. Oh, creme dich gut ein, da holt man sich schnell mal einen Sonnenbrand.
Ja, vor allem hier auf meiner hohen Stirn.
Morgen, Zille, grüß dich. Also bei mir ist die Sonne kurz davor, den Nebel zu besiegen. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ne? Also Ich habe dafür die Romantik hier, weißt du, so vernebeltes Neckartal und die Sonne geht auf und so langsam geht der Nebel weg und dann sieht man noch so ein paar, ne, also du weißt, was ich meine. Ist ja gut.
Und du rennst dann als Halloween-Kürbis durch die Stadt.
Das kann gut passieren, es ist ja auch bald Halloween, ne?
Richtig, deswegen kam ich ja drauf.
Und wenn du als Kürbis dich verkleidest, Flo, musst du auch eigentlich gar nicht viel machen.
Okay, also, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind von der Aktualität eingeholt worden. Ich lag gestern hier auf Kreta am Strand und habe SkyGo auf meinem Handy geguckt. Das Schöne ist ja, in Griechenland kannst du Sky gucken, in anderen Ländern wie zum Beispiel England oder so kannst du das ja nicht, weil da irgendwie ein anderer Sky-Channel dann Geld verdienen möchte, aber in Griechenland geht das. Und so habe ich unter anderem, da sprechen wir gleich, die DP World Tour verfolgt. Da hätten wir ja fast einen deutschen Sieg gefeiert. Und gleichzeitig konnte ich abfeiern, dass wir auf der Damentour siegreich waren. Rookie Year von Alin Krauter. Sie kommt aus Stuttgart, was natürlich schon von vornherein für viel Qualität spricht. Aber sie hat gewonnen. Nach Olivia Cohen im letzten Jahr, dieses Jahr Alin Krauter. Herzlichen Glückwunsch, sie gewinnt die Women's Indian Open. Und wie?
Im guten alten DLF Golf und Country Club. Ich glaube, du hast da schon mal gespielt, oder Bernd? Das ist so ein kleiner, abstrakter Golfplatz, ne?
Ich habe die Turniere in Indien immer auf anderen Plätzen gespielt, nicht auf dem DLF. Aber was ich mir habe sagen lassen und was man sehen kann, das ist, ich sag mal, nicht die einfachste Wiese. Da kann man auch mal eine 10 oder 11 machen, wenn man sich die Scores so anschaut. Auch die Herren haben da ja schon gespielt. Und also ein absolut schwieriger Golfplatz, der einem wo man richtige Cojones braucht, würde man es jetzt sagen. Aber deswegen ist das ein beeindruckender Sieg und ja auch mit 5 Schlägen Vorsprung, glaube ich. 15 unter, die zweitplatzierte 10 unter. Also schon beeindruckend, ja.
Kann sie schon sehen lassen in der Rookie-Season. Und ich würde mal fast sagen, gucken wir mal auf ihre Biografie, dann hat sich das eigentlich fast schon so ein bisschen angedeutet. Kommt ursprünglich aus Stuttgart, ist dann aufgewachsen.
Ja, ist ja okay jetzt mit Stuttgart. Dafür gibt es da keine Parkplätze und Stau.
Sag mal. Ist in der Saddlebrook Prep in Florida, nördlich von Tampa, zur Schule gegangen. Dort auch dann auf der Saddlebrook Golf Academy, ging dann anschließend nach Stanford. Und Stanford ist ja nicht nur bekannt als die Uni, wo auch Tiger Woods mal kurz, sag ich mal, zur Uni gegangen ist, sondern auch akademisch sehr, sehr gut. Hat mit International Relations abgeschlossen, gewann 2020 die Women's Amateur in Großbritannien mit einem 1 auf Sieg im Finale und 2022 als ihr letztes Amateurturnier die nationalen Mannschaftsmeisterschaften der Hochschulen, die NCAA D1 Championship 2022. Und jetzt, ein Jahr später, erster Sieg auf der Ladies European Tour.
Und dafür bekommt man auf der Ladies European Tour 57.000 Euro Preisgeld. Ich sag's nur an der Stelle nochmal kurz, weil wir ja nächste Woche, wenn wir über die Live Tour sprechen, auch über Preisgeld sprechen. Und da könnt ihr euch die 57.000 für den Platz 1 mal merken. Und dann reden wir mal über das Preisgeld für den letzten auf der Live Tour, aber das nächste Woche in der bereits produzierten Folge. Aber geil, oder? Also ich meine, Rookie-Jahr und dann gleich so durchstarten. Das war die Woche ihres Lebens, würde ich sagen.
Das heißt, wir haben schon in diesem Jahr 2 Rookie-Siege, ne? Also Anfang des Jahres in Südafrika hat Nick Bachem direkt bei seinem 12. Turnier gewonnen. Und jetzt haben wir Aline Krauter, die gewonnen hat. Also ich sag mal so, die Dachregion stellt sich gar nicht so doof an.
Ja, das deutsche Golf ist völlig im Eimer, wie wir so oft feststellen in diesem Podcast. Es geht einfach nicht voran.
Bergab.
Feierabend.
Wo war das?
Ende. Einpacken. Das ganze Zeug wegschmeißen oder auf eBay verkaufen. Es macht keinen Sinn. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. So, und jetzt müssen wir über die Jungs sprechen. Da hätt's dann gestern auch fast geschnackelt. Also das wäre der Hammer gewesen. Deutscher Doppelsieg, Matti. Hätte es reißen können, musste ein Birdie spielen an der 18, um ins Stechen zu gehen. Aber dann kam dieser Unbekannte, wie heißt der nochmal, der ist ja auch nicht zum Ryder Cup gekommen, weil er
ja,
irgendwie...
Ja, genau,
zu Recht, nicht zum Ryder Cup, irgendwie so ein Pole.
Ja, Adrian Meronk oder so. Haben wir ja schon ein paar Mal...
Achim Melank.
Ja, also...
Magellan.
So langsam müssen wir uns mal um den kümmern, der scheint nicht ganz schlecht zu sein.
Nee, also du meinst, wir sollten unsere Coverage auch noch auf Polen ausweiten, oder? Nicht nur die Dachregion plus Polen.
Naja, das ist aber auch ein Geheimtipp. Wir wissen ja eigentlich wirklich erst seit vorgestern, dass der Junge Turniere gewinnen kann. Also vorher war der ja unter ferner Liefen.
Mhm. Waren das so Eintagsfliegen, die ganzen Siege, die er zuvor hatte, ne?
Ja, das war Glück.
Ja, aber Matti liebt auch ein bisschen das Risiko. Ich habe da jetzt nochmal ein bisschen nachrecherchiert und auch mir das nochmal angeguckt. Also der hat ja jetzt quasi eigentlich nur in Amerika gespielt, ne? So. Und der kam ja jetzt dahin und er hatte ja eigentlich nur noch dieses Turnier und vielleicht jetzt noch das in Katar, um sich die European Tour Karte 2024 zu sichern. Und dann macht er das mal eben. Also er war vor der Woche 154. im Race to Dubai und jetzt mit seinem zweiten Platz ist er 70. Aber es hätte auch voll nach hinten losgehen können. Also dann hätte Matti weder eine European Tour Karte und ich glaube die PGA Tour Karte ist ja dann auch noch nicht safe, oder?
Nee, ist richtig. Der ist da auf jeden Fall doppelgleisig gefahren. Bernd und ich, wir kennen das von Challenge und European Tour noch zu meiner aktiven Zeit oder zu Bernds Zeit. Wenn du da so eine Twitter-Kategorie hast oder wie im Fall von Matti Schmidt so eine Kategorie auf der USPGA Tour und der European Tour und du sagst, ach Gott, ich spiele mal hier und da, dann sammelst du nicht nur unzählige Sky Miles, ja, sondern du kannst natürlich auch Gefahr, richtig, immer wieder so hin und her chattest, ne, sondern du kannst auch schnell Gefahr laufen, beide Kategorien zu verlieren. Ja, also wenn du, sag ich mal, eine Saison auf der einen Tour spielst und es läuft nicht ganz so gut, dann hast du wenigstens noch eine ordentliche Chance, eine einigermaßen Kategorie fürs nächste Jahr dir zu erspielen, weil du halt eine gewisse Menge an Turniere spielst. Aber wenn du immer hin und her jettest, dann kannst du, wenn es nicht so läuft, schnell Gefahr laufen, auf beiden Touren nahezu eine komplette Spielberechtigung zu verlieren. Und dann ist es so, ja, pro Golftour halt im nächsten Jahr, ne? Oder sowas anderes. Aber der Bernd, der hat sich ja, glaube ich, die Statistiken angeschaut und da haben wir jetzt auch eine ganz coole neue Funktion auf der DP World Tour, wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut. Und da gibt es ganz witzige grafische Darstellungen, oder Bernd?
Kuchendiagramme, ja, gib sie uns, komm!
Das war jetzt geil, das war jetzt wie bei so einem Fußball-Talkshow so. Oder Bernd, was sagst du dazu? Du hast mir Ball wirklich nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich hier in mein Kellergewölbe gebracht.
Ich sehe dich auch gerade vor so einem Touchscreen, weißt du, wie bei der Wahl im Fernsehen.
Ja, so schaut mal hier, wenn ich hier das hier da und dahin drehe, dann war der Laufweg vom Müller einfach mal wieder ideal.
Ja, genau.
Genau, ich habe es gerade, bevor ich auf Race to Dubai eingehe, ich habe es hier noch offen, weil wir gerade drüber geredet haben, Matti Schmidt im FedEx Cup 148. gewesen. In der Saison 22/23. Übrigens ein Platz vor Matthias Schwab. unserem Österreicher, der seit einigen Jahren auf der PGA Tour spielt, der ist 149. geworden. Also beide nicht da, wo sie sein wollen. Und deswegen, ja, ganz richtig, das war ein richtig krasser Befreiungsschlag, so darf man es sagen. Und jetzt, ja, diese neue Statistik, die habe ich auch jetzt erst vor kurzem entdeckt. Und wenn man auf die, also im Browser, auf die European Tour Seite geht und dann auf Rankings klickt, dann hat man da ja das Race to Dubai. Und wenn man dann auf die einzelnen Namen drückt, dann kommt so ein super geiler Graph, der einem quasi von Turnier zu Turnier anzeigt, wo der Spieler im Ranking steht. Und wir haben zum Beispiel hier so ein paar ganz lustige Beispiele von uns Deutschen. Also Hurley Long war natürlich auch ziemlich cool, weil dann schaut man sich diesen Graph an und da ist auch eine Linie eingezeichnet, die die Tourkarte, diese Top 110, markiert. Und dann hat man hier so ein paar richtig steile Anstiege und das sind eben immer diese Top-Wochen. Zum Beispiel, ich meine, wir erinnern uns bei Hurley Long, Platz 2 bei der Irish Open, auch noch ein sehr, sehr lukratives Turnier. Das heißt, da gab es viele Punkte, viel Geld, er wird Zweiter und ist dann halt mal schlank vom 149. auf den 37. Platz hoch, in dem Fall mit dem Graf, hoch katapultiert worden. Und dann spielt er halt wieder ein paar Turniere normal und dann bleibt es relativ lang so auf einem Niveau, fällt ganz leicht ab. Bei Nick Bachem hatten wir es natürlich auch durch seinen Sieg. Da war er vorher 117. im Race to Dubai und hat dann in Südafrika gewonnen und auf einmal ist er 25. auch eben oberhalb dieser blöden Top 110 Cut-Linie und bei Matti Schmidt auch ziemlich lustig. Er war eben ja auf Platz 154 und ist jetzt auf Platz 70 durch seinen zweiten Platz in Spanien. Aber dieser Graph zeigt, worauf ich hinaus will, sehr, sehr schön, was wir Spieler schon lange wissen, dass eben so eine Pro-Saison, man braucht sich jetzt nicht vorstellen, ja, man wird halt ständig 20. und bleibt quasi so auf seiner Position, sondern man hat im Idealfall 1, 2, 3 richtige Top-Wochen. Im Idealfall irgendwie vielleicht auch mal einen Sieg, aber wenn nicht, dann braucht man schon, ich sag mal, 3 Top-5s in irgendeiner Form. 2 bis 3 Top-5s oder mal einen zweiten Platz, um richtig nach vorne zu kommen, weil auch ein 15. Platz bei einem Turnier, was ja sehr, sehr gut ist, bringt einen nicht wirklich voran. Also das sind mal 10, 15 Plätze, aber du musst ja schon ab und zu mal richtig weit vor und deswegen so eine Saison. Also es gibt 2, 3 Highlights und der Rest ist halt, naja, passt schon.
Mhm. Marcel Siem ist auch absolut safe, hat auch ein sensationelles Turnier gespielt, schon letzte Woche sehr gut performt, diese Woche auch. Aber jetzt kommen wir mal zu den Jungs, wo jetzt wirklich, also du sagst, man muss gucken, dass man so 1, 2, 3 gute Wochen im Jahr hat. So viele Wochen haben wir leider nicht mehr. Es ist nämlich eigentlich nur noch eine. Es gibt noch ein Turnier in Doha. Und jetzt haben wir so Kandidaten wie Alex Knappe, der Officer, ist noch drin, ist jetzt aktuell 114. Da muss aber auch, also da darf ja auch nichts schief gehen. Freddy Schott ist 144. und Nikolai von Dellingshausen ist 168. Einfach jetzt mal 3 Beispiele rausgepickt aus deutscher Sicht. Da fährst du doch mit Herzrasen zu so einem Turnier. Also das ist ja wirklich dann die letzte Chance. Da zitterst du ja, doch bei jedem Putt, bei jedem Schlag, oder nicht?
Ja klar, da ist der Druck natürlich nochmal ein bisschen höher. Ich meine, auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass du sagst, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Aber die Jungs, die sind ja auch irgendwo erfahren. Alex Knappe hat schon mehrfach gewonnen auf der Challenge Tour, kann mit solchen Situationen umgehen. Freddy Schott ist jung und teilweise auch unbekümmert. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, ist es auch so einer, der sagt, ja okay, dann ist es so, wie es ist und ich gehe da jetzt raus. Aber ich würde sagen, dass selbst solche Leute kannst dann doch mal auf den letzten 9 erwischen, wenn sie ganz genau wissen, worum es geht an so einem vierten Tag. Ja, und letztes Jahr war ja das letzte Turnier in Valderrama und da kann ich mich noch an den Spanier erinnern. Ich glaube, das war Hidalgo.
Angel Hidalgo.
Genau, Hidalgo und der ist halt dann echt an diesem letzten Loch zusammengebrochen und hat geweint. Ja, also die Jungs.
Also weil er es geschafft hat in dem
Weil
Fall.
Er es geschafft hat, genau. Ja, ja. Weil er gerade noch durch seinen zweiten, was der zweite oder dritte Platz, hat er sich noch über diese Cut-Marke hinüber gehievt und die Karte behalten. Und deswegen, das wird ein sehr emotionales Turnier sein. Wir kommen ja jetzt so langsam zum Ende der Saison. Und da geht es halt jetzt nur nicht um den Sieg der Rangliste, sondern um die Karte. Das werden wir dann auch später nochmal besprechen beim Challenge-Tour-Turnierfinale. Da geht es ja dann auch irgendwann mal um Karten. Und dann steht ja auch noch die letzte Q-School-Stage irgendwann mal an, Mitte November. Also jetzt geht es so langsam in die heiße Phase dieser Saison. Und da wird ordentlich Druck aufgebaut. Aber, und jetzt nochmal zum Abschluss, das kann aber auch zum Vorteil genutzt werden, wenn du weißt, du stehst mit dem Rücken zur Wand, dann gibt es nur eine Richtung nach vorne und dann geht's halt los.
Oh oh.
Tea Time, Werbung.
Ein langes und gesundes Leben, das wünschen wir uns ja eigentlich alle. Und jeder probiert es irgendwie auf seine eigene Art. Also der eine macht ganz viel Sport, der nächste meditiert. und viele schwören auf gesunde Ernährung. Unser neuer Tea-Time-Partner Avea bietet euch daneben noch die passende Nahrungsergänzung. Mehr Details erfahrt ihr jetzt.
Anti-Aging war gestern. Heute ist Longevity in aller Munde. Aber was heißt das eigentlich genau? Nicolas Ting vom Schweizer Unternehmen Avea.
Longevity heißt auf Deutsch so viel wie Langlebigkeit. Und ich würde es noch weiter ausführen. Bei Longevity geht es vor allem darum, auf zellulärer Ebene Altersprozesse zu verlangsamen oder sogar umzukehren.
Zum Beispiel durch wirksame Nahrungsergänzungsmittel.
Das ist genau unser Ansatz. Wir entwickeln Supplements, mit denen man ein längeres, gesundes Leben anstreben kann. Unsere Supplements bewirken nachweislich mehr Vitalität durch Energiesteigerungen, zum Beispiel auf Zellebene, eine aktivierte Kollagenproduktion und zum Beispiel auch einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, um nur einige der Vorteile zu nennen.
Dafür arbeitet Avea mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie renommierten Experten und Expertinnen im Bereich der Altersforschung zusammen. Auf diese Weise entstehen besonders hochwertige Longevity-Nahrungsergänzungsstoffe.
Egal wie gesund und abwechslungsreich wir uns ernähren, die Konzentration an wichtigen Nährstoffen in Lebensmitteln reicht einfach nicht aus, um Effekte auf regenerierende Prozesse zu spüren. Wir müssten zum Beispiel um die 2000 Pilze pro Tag essen, um die Wirkung unseres Vitality Bundles zu erreichen.
Wir von der gesamten Tea Time Crew nehmen jetzt schon seit über 90 Tagen Avea und ich kann in erster Linie nur für mich sprechen, aber ich fühle mich aktiver, leistungsfähiger, fitter und man merkt wirklich von Woche zu Woche einen positiveren Effekt. Wir haben auf tea-time.golf eine ganze Podcast-Sonderfolge zu Avea bereitgestellt. Da spreche ich über 20 Minuten mit dem COO über alle Details und was die einzelnen Supplements im Körper so machen. Außerdem bekommt ihr mit dem Code TEATIME 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle für die erste Bestellung. Außerdem habt ihr bei Avea eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Am besten ihr checkt nochmal alles in Ruhe. Alle Infos gibt's nämlich ganz entspannt in den Shownotes oder auf www.tea-time.golf. Na, wieder nur paar.
Tea Time, Werbung Ende.
Also ich hatte da noch eine kleine Anekdote aus dem Leben des Bernd, das Leben des Brian.
Willst du das anmoderieren, Jens?
Nein, danke. Und ich hatte auch mal sowas, also ich hatte ein Turnier noch übrig, ganz oft, Flo, du weißt, war die Portugal Masters auch das letzte Turnier der regulären Saison. Immer ein cooles Turnier gewesen und ich hatte da einmal, ich kann euch gerade nicht sagen, war es 2019, glaube ich, ich war in irgendeiner Form 130. oder so und kam in dieses Turnier und wusste, wie wäre es, also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich so mindestens einen 7. Platz gebraucht, so Top 7, Top 6 hätte ich gebraucht, um die Karte zu halten und habe einen Cut gemacht und hab okay gespielt, aber ich war halt dann irgendwie, ja, ich war vor dem Finaltag irgendwie 45. oder sowas.
Achso, jetzt dachte also, ich gerade, du warst einen Abend vorher einfach voll in irgendwelchen Clubs und warst die ganze Zeit unterwegs, hast nur Party gemacht.
Inzwischen kennst du mich doch genug, Jens. Ich mach doch sowas nicht.
Ja, okay, also du warst wieder um 16.30
so
Uhr im Bett.
Der
okay,
Bernd.
Gut. Ich bin professionell. Mm.
Autogenes Training, Stretchen.
Natürlich, ich habe gar nicht geschlafen, weil ich so viel autogenes Training gemacht habe.
So viel Auto gefahren.
Naja, auf jeden Fall war dann so die Finalrunde, Zweierflights in der Früh. Ich wusste, okay, genieß nochmal die letzte Runde hier. Schade war nichts dieses Jahr. Und bin dann so ein bisschen ins Laufen gekommen. Also ich war 4 unter nach 9, habe dann auf der 10 zum Eagle eingepitcht und war auf einmal 6 unter.
Damn.
Und war dann 9 unter und hatte noch 4 Loch zu spielen. Und also ich wusste, also ich sag mal so, ich hätte, glaube ich, tatsächlich... Also hätte ich 13 untergespielt in der Finalrunde, hätte es wahrscheinlich gereicht. Also es heißt, ich habe mir tatsächlich gedacht, Alter, das wäre einfach die krasseste Tourkarten-Safe aller Zeiten. Und dann ist gibt es so ein kurzes Par 4, Gegenwind, ich haue einen richtig glatten Drive aufs Vorgrün und chippt, und der Chip läuft über die Lochkante, also ich mache nur Birdie in Anführungszeichen, bin 10 unter. Und dann kommt ein relativ schweres Par 3, so ein längeres, ich haue einen ganz guten Abschlag, aber halt so 10 Meter weg. Mache einen 3-Putt zum Bogey und am nächsten erreichbares Par 5. Ich mache nur Par und auf der 18 halt auch nur Par, was ein schweres Loch ist. Aber das war's. Also ich war am Ende dann weil ich halt so weit weg war, ich müsste nachschauen, ich war am Ende halt dann 22. oder 23. oder so.
Geteilter 27. Ich hab's gerade offen.
Hast du nachgeschaut? Ja. Das wäre so krass gewesen, hätte das geklappt. Und ich weiß nicht, was am Ende im Race to Dubai dann stand. Flo, vielleicht siehst du das auch gerade, was ich dann geworden bin. 124. oder sowas, glaube ich, 125.
Also sauknapp. Also
ich war dann schon 10 Plätze raus. Und natürlich war das Turnier nicht das Problem, sondern die Saison davor. Aber nur, das ist nur so eine Anekdote. Also ich hatte diese Situationen auch schon oft, dass ich ein kleines Wunder gebraucht hätte im Finalturnier, um noch die Karte zu halten.
Aber das Gute ist, dass du deinen Humor nicht verloren hast. Ach du lieber Himmel, was für eine Übergabe, was für eine Überleitung. Meine Damen und Herren, auch in dieser Woche, auch in der letzten Oktoberwoche gibt es einen Hammergag der Woche.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen?
Das Ampelmännchen.
Günther Lauch.
Oh ja, Gott. Doch. Oh ja, Gott. Ja, komm.
Oh Mann.
Ja. Ach, guten Morgen.
Könnt ihr euch Günther Jauch auf dem Golfplatz vorstellen?
Nein.
Nee, ne? Günther Jauch ist so ein ganz spezieller Mensch. Den kannst du dir auch nicht auf dem Tennisplatz oder auf dem Fußball. Du kannst den dir nicht beim Skifahren vor. Sorry. Der Typ sitzt einfach immer auf dem Stuhl und stellt Fragen. Ende.
Ja, der Günther Jauch, den kann ich mir im Golfclub genau in einer Position vorstellen und das ist am Sekretariat, der dir deinen Greenfee-Gutschein in die Hand gibt mit einem Lächeln. Guten Morgen, also der ist freundlich, aber bestimmt und wenn du dein Greenfee nicht zahlst und einfach auf den Platz gehst, dann kommt er dir auch mit dem Buggy hinterhergefahren und zerrt dich runter.
Ja, so dann wäre er ja eigentlich ein Marshall.
Als Marshall, genau. Günther Jauch ist der perfekte Marshall.
Ja, aber dafür ist er doch zu freundlich.
Der weiß auch alle Regeln komplett auswendig. Und zwar von 1900 schieß mich tot bis heute. Alle Regeländerungen. Der weiß jeden Scheiß.
Alle Decisions.
Ja. Okay, aber das ist jetzt ja eigentlich größer. Also als Referee ja, aber also kennt ihr diese klassischen deutschen Golfplatz-Marshals, die quasi rumfahren und schauen, dass jeder schnell genug spielt und schauen, dass er sein Greenfee-Tag dran hat?
Ja.
Ich finde, die sind ja, also die meisten dieser Marshals, die mir jemals begegnet sind, die schauen. Man kriegt richtig Angst, wenn man die anschaut, weil sie schauen so grimmig immer und böse und du hast immer das Gefühl, wenn der Marshall kommt,
du hast irgendwas falsch gemacht.
Hab ich was falsch gemacht? Oh Gott.
Du stehst immer unter Beobachtung, klar. Kriegst ja, immer wirklich. Gleich. Du wartest darauf, dass du den Strafzettel an die Windschutzscheibe bekommst.
Ja, das ist definitiv. Genau, das ist wie die Politesse.
Aber es muss nicht immer so sein. Ich erinnere mich gerne an einen schönen Golftag in Bad Griesbach. Golfplatz Brunnwies, ist auch schon wieder 80.000 Jahre her. Da lief es bei meinem Papa nicht so gut. Und nach 9 Loch standen wir also an diesem Getränkeautomat und genau in diesem Moment kam der Marshall vorbeigefahren. Und mein Papa hat irgendwie so vor sich hingeblubbert, irgendwie keine Ahnung, hier gibt's gar keinen Alkohol, ich bräuchte jetzt eigentlich Alkohol. Und der Marshall hat es gehört und dann, ja, was wollen's denn dann, was wäre denn jetzt so das perfekte Getränk für Sie? Und mein Dad trinkt halt gerne Whisky-Cola. Und er hat es gesagt. Und ohne Witz, wir dachten, das war ein Scherz jetzt. Der Marshall fuhr dann einfach so weg. Aber er kam 2 Loch später zurück mit einem Weinkühler, in dem Eiswürfel drin waren. Und oben thronte ein schönes Glas Whisky-Cola. Also es war gekühlt, es war klasse. Mein Dad hat danach nicht unbedingt besser Golf gespielt, aber allein das war für mich der Marshall des Jahrhunderts.
Es hat ihn weniger gestört, dass er nicht gut gespielt hat.
Tatsächlich ist es so. Also ich weiß noch, als ich kleiner war, so wenn der Marshall auch nur 3 Loch entfernt irgendwie, also irgendwie in Blickweite unterwegs war, wurde ich nervös tatsächlich. Weiß zwar nicht warum, aber es war halt ja, immer... Du denkst immer, du wirst erschossen.
Ich werde auch nervös, wenn der Marshall da ist, obwohl ich mir ja schon relativ sicher bin, dass ich weiß, was ich am Golfplatz zu tun habe. Und ich weiß auch, glaube ich, wenn ich zu langsam bin. Aber der Marshall, das ist wie so ein, unangenehm. Boah.
Also meine erste Reaktion ist, dass meine linke Hand immer in meine linke Hosentasche geht, um zu schauen, ob ich eine Pitchgabel dabei habe. Weil meistens gibt es dann immer die Pitchgabelkontrolle. Da muss man dann diese dann in die Luft strecken, um zu beweisen,
ja,
dass man die heiligen 10 Gebote der Golfplatzwartung oder Maintenance gelesen hat und natürlich auch befolgt. Und vor allem, womit ich auch große Probleme habe, ist, ich meine, wenn wir auf der DP World Tour unterwegs sind oder auf der Challenge Tour oder auf der Pro Golf Tour, dann werden die Golfbags am Vorgrün abgesetzt. Dann werden die Bags auf dem Abschlag abgesetzt.
Man läuft auch über den Abschlag, auch mit dem Trolley, weil es einfach der schnellste direkte Weg ist. Und das macht man einfach so und keiner stört sich dran.
Ihr seid auf der Tour solche Etikettenschweine. Ich will es jetzt mal so sagen, wie es ist. Was soll das denn?
Und Und weißt du, wo ich mich dann richtig gut fühle? Weißt du das, Jens? Und zwar, wenn ich das Golfbag zwischen Bunker und Grün aufs Vorgrün abstelle.
Oh,
boah, boah, da fühle ich mich ja, so frei, wirklich. Wie so ein Revoluzer.
Das ist wirklich wie so ein Revoluzer. Da würde man am liebsten die Flagge schwenken.
Genau.
Nimm das!
Ist einfach so geil. Da gibt es irgendwelche Leute in Anzügen, die sich solche Regeln mal überlegt haben. Und die, die es am professionellsten von allen machen, die halten sich einfach nicht dran. Das ist doch eine Katastrophe.
Aber geil auch, Flo, dass wir die direktesten Wege nehmen und trotzdem 5 Stunden brauchen.
Für ja, das stimmt.
Das ist eigentlich geil, ja. Und wir brauchen ja nicht mal viele, also wir machen insgesamt weniger Schläge als Amateure. Wir laufen direktere Wege, wir haben teilweise Caddies und wir brauchen trotzdem 5 Stunden.
Denk mal drüber nach.
Es ist noch ganz viel Verbesserungspotenzial da. Gleich müssen
wie geil wäre denn mal ein Netto-Turnier auf der Tour?
Naja, apropos so wie das PGA-Turnier mit den Punkten.
Ja, genau, so Netto-Punkte, ne? Also wenn du quasi so pars your friend, weißt du, wenn ja, nichts mehr geht, dann einfach los.
Wie geil wäre ein Scramble-Turnier?
Boah!
Zweier Scramble-Turnier, wie geil wäre das denn, Flo? Da will ich mit dir hin. Da holen wir uns eine Einladung, wenn es sowas gibt.
Ist so, ne? Scramble-Turnier auf der Tour, wie stark wären das?
Boah. Schön. Geile Idee. Und dann noch so Teams bilden und laute Musik an jedem Loch. Das ist, glaube ich, eine geile Idee.
Und die Teams sind dann wie Franchises, die verkauft werden für dreistellige Millionenbeträge.
Reicht es mal ein bei der DP World Tour. Kommt gut an, glaube ich. Ich würde die Musik machen. Ach Gott. So, wir reden gleich mal über die Amis. Die drehen irgendwie schon wieder komplett am Rad. Ich habe einen Fernsehtrailer falsch verstanden. Auch darüber sprechen wir gleich. Vorher noch mal kurz ein kleiner Reiseservice von Tee Time, der Golf-Podcast. Es gab Post. Bernd hat schon wieder die Reisedaten durcheinander gebracht in der letzten Folge. Ja. Also man muss sich da noch mal konzentriert vielleicht dazu äußern. Es geht nach Mallorca im nächsten Tee Time Golf Camp. Und zwar vom, wichtig,
21. bis 28. Es tut mir leid. Wieso sind denn alle so deutsch? Ich habe natürlich komplett daneben gelegen mit 22. bis 29.
Ja.
Es ist natürlich Sonntag bis Sonntag, 21. April 2024 bis 28. April 2024.
Sehr gut.
Ich habe auch schon eine Anfrage bekommen, das darf man vielleicht als Zusatzinformation auch noch wählen, weil der Flug, wenn man möchte, ja selber organisiert und gebucht werden muss. Die 2 Sonntage, An- und Abreise, da ist natürlich kein Programm geplant. Das heißt, ihr könnt an diesen 2 Tagen zu jedweder Uhrzeit an- oder abreisen.
So.
Das war noch eine Frage an mich. Das ist vielleicht noch eine gute Information für alle, die überlegen.
Ich habe noch eine Frage bekommen. Was ist, wenn man selber in seinem eigenen Haus auf Mallorca lebt und dann zum Golfcamp kommen möchte? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, finde ich.
Das müsste ich tatsächlich nochmal abklären mit dem Markus Lindner, meinem Kollegen, der ja quasi auch der Reiseveranstalter ist für diese Reise. Da müsste ich mal rausfinden, ob wir das Paket quasi auch ohne das Hotel anbieten und wenn ja, was das dann kosten würde.
Na, gleicher Preis natürlich.
Ja, gleicher Preis, wir nehmen dann einfach mehr. Gleicher Preis. Nee, ich werde mal versuchen, da was eine Antwort zu bekommen.
Sehr gut. Also, alle Infos gibt es auf unserer Homepage www.t-time.golf. 21. April bis 28. April, Mallorca, Halbpension, 7 Nächte im 5-Sterne-Hotel. Und das Geilste ist, ihr könnt euch auf die neue Golfsaison von Bernd Ritthammer vorbereiten lassen. Was Besseres gibt's zumindest in der Zeit auf Mallorca nicht. So. Wenig.
Das könnte sein.
T-time.golf, da alle Infos angucken und ihr könnt direkt dort euer Formular runterladen, über das ihr buchen könnt. So. Die Amerikaner, ich finde, jetzt drehen sie so langsam mal ein bisschen ab. Seit dieser Lift-Tour werden sie immer kreativer. Brooks Koepka, unser lieber, sehr zurückhaltender und schüchterner Freund aus Amerika, war in einem Podcast zu Gast. Und der wird irgendwie von verschiedenen YouTube-Stars und keine Ahnung was moderiert. Unter anderem ist da wohl auch ein Profi-Boxer oder ein ehemaliger Boxer dabei. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und wie so Hau-drauf-Typen eben drauf sind, hat er Brooks Koepka in diesem Podcast gefragt, gibt's irgendjemand, mit dem du Beef hast? Gibt's irgendjemand, mit dem du Stress hast? Dem hau ich auf die Latten. Und Brooks Koepka hat dann eben gesagt, naja, also ihr kennt ja die alten Geschichten mit mir und Bryson DeChambeau, da gab es ja immer auch schön auf die Fresse und bla bla bla. Und dann hat dieser Boxer gemeint, okay, wie wär's denn, ich promote das, ich gebe jedem von euch 1 Million Dollar, wenn ihr in den Ring steigt, euch gegenseitig wirklich auf die Nase haut und wir übertragen das noch im Fernsehen oder weiß der Geier wo. Er schmeißt 1 Million pro Person einfach auf den Tisch. Er möchte das machen und jetzt wird in Amerika auf Twitter bzw. X und weiß nicht wo überall wild diskutiert, ob die beiden tatsächlich diesen Boxkampf machen. Ich finde es irgendwie ein bisschen affig, aber so sind sie halt.
Es ist nicht nur ein bisschen affig, ich finde es unfassbar affig. 2 Golfer im Boxring, jetzt geht's aber los, ey. Das ist, ich sag mal, es erinnert mich vom Prinzip ein bisschen an diese, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, in der Welt der Strongman, da gab's mal diese zwei.
In der bitte was?
Der Engländer Strongman Competition, hast du schon mal gesehen? Die Leute, die die LKWs ziehen.
Ach, die ja, natürlich.
Ja, Strongman.
Wie konnte ich das nur verpassen? Ja.
Starkmänner.
Die Jungs, Starkmänner. Die LKW ziehen.
Genau. Und dann gab es diesen Eddie Hall, den Engländer, der irgendwann halt mal World's Strongest Man war. Und dann gab es den Isländer Hafþór Björnsson, der auch Schauspieler ist, Game of Thrones mitgespielt und so. Und die hatten halt dann auch irgendwie Beef und die haben dann auch quasi, sind dann in den Ring gestiegen. Und es wurde halt dann groß promoted und alles. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, nur mit dem Unterschied, dass die zwei Jungs halt beeindruckende Gestalten sind, also 2 Meter groß und 190 Kilo schwer. Und dann hast du halt 2 Golfer, Brooks Koepka und Bryson DeChambeau, die nicht boxen können und in den Ring steigen sollen. Also tut mir leid.
Stabile Oberarme haben die schon.
Das ist ja in Ordnung. Aber zum Boxen gehört, glaube ich, ein bisschen mehr als ein stabiler Oberarm.
Ich meine, stell dir mal vor, die würden bei jedem Turnier so ein Oktagon dahinstellen und sagen, okay, die Beef miteinander haben, die könntest du mal ein bisschen miteinander ausmachen.
Ja, also, naja, ich meine, es war's. Ich bin mir relativ sicher, da wird nicht mehr draus entstehen. Hoffe ich zumindest, weil ich finde es wirklich total affig.
Und dann gibt's noch was Neues, der Netflix Cup. Am 14. November wird Netflix zum allerersten Mal etwas live übertragen. Es gibt jetzt Netflix Sports. Und dann gab's auch einen Trailer dazu. Und den habe ich falsch verstanden. Ich bin da komplett drauf reingefallen, aber vielleicht habe ich mir auch einfach viel zu viel vorgestellt. Also, Stars aus diesen beiden bestehenden Netflix-Dokus, nämlich aus Full Swing, also diese Dokumentation über die PGA-Tour, also über die Golfszene, und aus Drive to Survive, das ist diese Formula One, also Formel 1-Dokumentation. Stars aus beiden Serien spielen Golf gegeneinander. Am 14. November, das ist irgendwie ein Tag vor einem Formel-1-Rennen in Las Vegas oder sowas. Und ich dachte, die spielen Golf und fahren auch noch gegeneinander Autorennen. Aber ist ja nicht so. Die spielen nur Golf.
Die spielen nur Golf, oder wie?
Ja, die spielen nur Golf.
Na gut, das ist halt eigentlich dann einfach so wie dieses Match, also The Match, nur halt mit ein paar mehr Leuten, oder? Weil ich meine, da waren ja auch immer, du hattest Celebrity-Sportler aus anderen Sportarten, häufig jetzt American Football. Und du hattest halt am Anfang, du hattest dann Tiger und Phil, die das gemacht hatten. Und dann hattest du, ich weiß jetzt gar nicht, dann Rory war mal dabei und sowas. Und jetzt hast du halt, also das ist für mich dann eigentlich nichts anderes.
Also oder? 4 so Paare bestehend aus einem Formel-1-Fahrer und einem PGA-Profi werden an ein 8-Löcher-Matchplay bestreiten. Hä? Und die beiden besten Teams müssen dann am letzten Loch um den Titel kämpfen. Also am 9. Es ist alles so ein bisschen, naja. Aber eigentlich wäre doch die Idee mal geil, man macht mal ein Event aus 2 Sportarten. Also ich war ja schon mal spielender und fahrender Athlet bei der Ski- und Golf-Weltmeisterschaft in Zell am See im schönen Österreich. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber das war geil. Du musstest 2 Tage Golf spielen mit deinem Team und du musstest einen Tag Abfahrt auf dem Gletscher machen. Also du warst wirklich in beiden Disziplinen gefordert. Das war richtig geil, Riesenevent. Aber warum machen die, also ich meine, okay, Formel-1-Auto fahren ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber man könnte doch, keine Ahnung, gibt es schon ein Tennis und Golf oder gibt es ein Tischtennis und Golf oder gibt es, keine Ahnung. Ich finde die Idee irgendwie cool, dass man 2 Sportarten mal in ein Turnier reinschmeißt und ein Event draus macht.
Das finde ich auch gut.
Und zwar auch auf Amateurebene. Also man muss ja jetzt nicht immer gleich die ganz große Kugel schieben.
Ja, also ich finde, man kann das echt gut machen. Ich meine, Tennis und Golf wird es schon geben. Ja, also man kann ja wunderbar so eine Golfrunde spielen. Daraus ergibt sich dann so ein Ranking 1 bis 32. Die ersten 32 sind dann die einen Cut machen. Und dann spielt der Erste gegen 32. und so weiter und so fort. Bis dann am Ende nach so einem Match, da spielst du dann immer einen Satz im Tennis. Und dann hast du ja dann auch einen Sieger am Ende. Ja, also das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Sowas könnte man doch garantiert irgendwie machen. Und also das gibt es bestimmt auch. Also mich würde es echt wundern, wenn es nicht so eine Kombination gäbe, so wie Tennis und, also wie Ski und Golf, auch Tennis und Golf.
Also wenn ihr da sowas bei euch zu Hause irgendwie schon macht oder so, lasst es uns mal gerne wissen. Würde uns interessieren. Was gibt's da schon? Tischtennis und Golf? Ich meine, Indoor kannst du da auch viel machen. Aber ich finde die grundsätzliche Idee mal geil.
Apropos Jens, Tennis. Ich bin gestern Nachmittag übrigens aktiv in meine Tenniskarriere gestartet.
Ach du dickes Ei.
Ich hab hier befreundete Tennislehrer aus der Gegend. Und die haben mir gestern mal ein bisschen Tennis näher gebracht. Und ich muss schon sagen, ich bleibe mal bescheiden, aber ich bin schon ein Naturtalent.
Natürlich, wir haben auch nichts anderes erwartet.
Und deswegen würde ich ganz gerne den Winter nutzen und mich auf ein Tennismatch mit Jens Zielinski vorbereiten.
Ach ja gut, von mir aus. Bist du denn schon über die T-Linie raus? Also bist du schon weiter
hinten? Klar, ich bin hinten. Ich spiele Vorhand, Rückhand, Aufschlag, ich kann alles.
Boah, lieber Himmel. Schmetterball, der Volley. Großartige Bäckerhecht, alles schon geübt.
Also ich bin Surf and Volley-Typ, ganz
natürlich
klar.
Bist du ein Surf and Volley-Typ.
Nein, na bin klar. Ich nicht.
6-0, 6-0 und die Trainer sind nach Hause gefahren.
Bei deiner Aufschlagsgeschwindigkeit hast du ja auch genügend Zeit, gleichzeitig nach vorne zu gehen.
Oh. Ja gut, ihr könnt auch euch lustig machen, aber ihr werdet schon sehen.
Ja, Flo kommt doch auch aus einer Tennisfamilie, aus einer Dynastie, muss man ja fast sagen. Also von daher gesehen.
Das ist tatsächlich so, ja.
Ja. Also,
das heißt gar nichts.
Das
Oh, das werden wir dann sehen. Wenn du dann hier mit deinem komischen Chip and Charge da anfängst, dann werden wir mal sehen, wie dir
nur,
dann die
Bälle. Ich bin nur und nicht sogar im Golf, ich hau nur drauf überall.
Jawohl, die armen Bälle. Na gut, also dann haben wir hier schon mal vielleicht die Challenge, wo Bryson DeChambeau und Brooks Koepka über Boxkämpfe nachdenken, sind wir ein bisschen entspannter und reden über ein ganz einfaches Tennisspiel nach. Schön. Live übertragen und wir legen jeder einen Zehner auf den Tisch statt einer Million. Wir sind einfach ein bisschen bodenständiger und entspannter. Finde ich gut. Nächste Woche wird es eine Folge geben, um die wir sehr kämpfen mussten, weil wir haben sie aufgenommen und danach war unser Interviewgast tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr auffindbar. Seine Tonspur war komplett verloren gegangen. Aber warum auch immer, ich weiß bis heute nicht, wie wir das geschafft haben. Also wir im Sinne von meinem Team in der Agentur in Stuttgart hat mit irgendwelchen anderen Programmierern es tatsächlich geschafft, diese Spur wieder zu holen. Deswegen können wir jetzt sagen, nächste Woche wirklich eine sehr spannende Folge. Wir reden über die Lift-Tour, wir reden über das dicke Geld und sehr spannend, wir reden auch einfach mal darüber, wie man sich eigentlich auf der Lift-Tour selbst fühlt in Bezug auf die ganzen Kritikpunkte. Also wirklich ein sehr, sehr ehrliches Gespräch, finde ich. Ich habe es im Nachgang mir schon zweimal jetzt angehört und muss wirklich sagen, man hätte eine Doppelfolge draus machen können. Wir werden bestimmt auch nochmal darüber sprechen. Aber was in dieser Folge so vorkommt, ist wirklich interessant, weil wir wirklich mal reingehen, auch mal darüber sprechen, wie die alten Säcke, will ich jetzt mal im Positiven sagen, dann doch vielleicht dieses Golf doch ernster nehmen, als wir es von außen vielleicht betrachten. Und all diese Geschichten dann nächste Woche in der nächsten Tea Time. Für heute soll es das gewesen sein. Ich muss nämlich jetzt an den Strand in Griechenland. Auf Kreta ist es jetzt 10.16 Uhr. Und bis 10.30 Uhr krieg ich am Strand noch ein Frühstück.
Dann mach mal hin, ne? Guten Hunger.
Danke.
First World Problems.
So sieht's mal aus. Und die Frage ist noch, soll ich mir noch eine Luma kaufen oder eine Taucherbrille? Kann mich gerade nicht entscheiden.
Was ist eine Luma?
Eine Luftmatratze. Wir haben in den 70er Jahren haben wir das so abgekürzt.
Ja, da kauft ihr auf jeden Fall eine Luftmatratze und macht bitte ein Foto davon.
Und am besten so eine Luftmatratze mit so einer Palme.
Und kannst du die Luftmatratze... Dein Tennis-Outfit, das du, diese geile Sonnenbrille, die du immer hast, mit diesem Stirnband, kannst du das aufziehen und dich auf die Luftmatratze setzen?
Natürlich. Das wäre ganz weit vorne.
Klar. Aber danke, dass ihr mir diese Entscheidung so leicht gemacht habt.
Sehr gerne. Wir sind ja da für dich.
Wieso baust du jetzt in deinem Zimmer deinen Trackman auf?
Weil ich hier gleich Minigolf spielen will.
Bitte?
Hä?
Ja, man kann ja jetzt auf dem Trackman Minigolf spielen.
Wow.
Streets of Neon heißt es.
Streets of Neon?
Streets of Neon.
Das hört sich an wie ein richtig geiles Videospiel.
Also ich merke schon, das ist wow.
Wow.
Der Trackman im Büro ist die Zukunft.
Der Verfolgungsmann.
Sehr gut. Ladies and Gentlemen, eine gute Zeit. Ich muss los.
Tschüss.
Ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.